Menschen und Geschichten bei unser Radio. Die Beziehung zwischen Hund und Mensch ist Forschungen zufolge eine uralte Geschichte. Sie begann bereits vor 40.000 Jahren. Heute können vor allem Tierliebhaber, die dem Hund, ihrem Haustier im wahrsten Sinne des Wortes verfallen sind, ein Lied davon singen, was dieses Verhältnis bedeutet. Heute bei Menschen und Geschichten sind wir also auf den Hund gekommen und beleuchten eben dieses ganz besondere Verhältnis Mensch und Hund. Aber auch, dass hier nicht nur eitel Sonnenschein vorherrscht, wenn zum Beispiel der eigene Hund die Hühner des Nachbarn rupft, wenn er sich kurzfristig entscheidet, gerade nicht abrufbar zu sein, weil vielleicht unweit entfernt ein Hase über die Böschung jagt. Unser Gast ist Helmut Höfel, langjähriger Leiter der EFL, der Ehefamilien- und Lebensberatung im Bistum Passau und selber Hundehalter. Er hat seinen Hund auch immer wieder in der Therapie mit an Bord gehabt. Kollegin Monika Zieringer, selber begeisterte, liebende Hundehalterin, hat mit ihm gesprochen.
Herr Höfel, es gibt kaum ein Wesen auf der Welt, das seine eigene Spezies zurücklässt und sich voll und ganz auf eine neue einlässt. Der Hund, der sich auf den Menschen einlässt.
Sie steigen schon mit einer ganz fulminanten biologischen Wirklichkeit ein. Vielleicht darf man ganz kurz erzählen, dass man vor wenigen Jahren in Sibirien den Versuch machte, einen wilden Fuchs zu domestizieren und den so zu züchten, dass er immer mehr auch sich an den Menschen angepasst hat. Und was war die Folge? Diese Füchse veränderten teilweise ihr Fell, vor allem aber ihr Gesicht, ihre Schnauze und wurden immer mehr dem Hund ähnlich. Also wenn sich die Natur, könnte man daraus schließen, quasi in Kooperation und Interaktion mit dem Menschlichen begibt, und das hat man beim Hund am besten gesehen, ja, dann verändert es sie sich sogar genetisch.
Was begeistert denn den Menschen am Hund so sehr?
Eine sehr komplexe Frage, Frau Zieringer. Ich würde mal beginnen mit dem, was ich Bindungssignale nenne. Also ein Hund, obwohl er es zunächst mal nicht in seiner Natur hat, hat gelernt, unter bestimmten Bedingungen den Menschen sehr lange anzuschauen, nicht anzustarren, sondern in einen Blickkontakt zu gehen. Das ist zunächst funktional mit seiner Futtersuche zu begründen, hat aber bei uns eine eigentümliche Wirkung. Immer dann, wenn wir von anderen Menschen länger als 3,5 Sekunden, sagt man ungefähr, angesehen werden, beginnt sich in unserer Seele entweder die Frage zu stellen, will mir dieser Mensch etwas Besonderes, ja, oder nähert er sich vielleicht auf eine unziemliche Weise an. Auf jeden Fall entsteht über diesen Blickkontakt Bindung. Bindung macht ein trostvolles Gefühl. Wir sind nicht alleine. Es ist einer mit uns, ein treuer Begleiter. Die nächste Freude, die man daran hat, vor allem wenn man einsam ist, aber nicht nur. Dann aber sehen wir am Tierhund eine Form von Spontaneität und Unmittelbarkeit, die uns einfach begeistert. Wenn der das Balli, so wie unser Border Collie, geworfen sieht, dann saust er einfach nach und muss es einfach fangen auf eine derartig geschickte Weise, dass mein Herz höher springt. Also er ist eben unglaublich bewegungsbegabt und bewegungsfreudig, ja, und zugleich aber auch wieder in einer Weise entspannungsfähig, dass man das ihn gerade kurz anschauen muss, diesen Hund, und nicht nur ich, sondern auch unsere Klienten, und spüren, so schaut Entspannung aus. Vor allem, wenn er dann seinen Kopf sozusagen zwischen den Pfoten auf den Boden legt und schaut ihn dann noch mit seinen coolen Augen an, dann ist auch ein altes Prinzip in uns Menschen, das Kindchenschema, angetriggert. Und wir sehen einfach ein Liebeswesen, ja, von dem wir uns eigentlich gar nicht mehr abwenden möchten.
Das haben Sie jetzt schön gesagt, der Hund ein Liebeswesen. Ist es das, was ein Hund uns wirklich vermittelt? Man ist kurz rausgerissen, wenn man ihn anschaut. Man muss dann einfach lachen. Jeder Hundebesitzer kennt das. Dieses berühmte Raus aus dem Kopf, rein ins Herz.
Ganz genau, das ist eine der schönsten Erfahrungen, dieses unmittelbar im Hier und Jetzt da sein. Das sieht man, obwohl man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass die Hunde natürlich auch ein strategisches Konzept haben. Also wenn es bei denen um Futter geht, dann geht es um viel, das wissen wir ja. Und zugleich aber, glaube ich, gibt es keinen Hund vor allem, ja, vielleicht auch andere Tiere, die sich verstellen können, wo man den Eindruck hat, der ja, lügt mich jetzt an oder versucht irgendwie einen Vorteil zu gewinnen. Der ist, wie er ist. Er ist einfach echt. Ja. Er ist spontan, er drückt sich aus und macht es allerdings in einer solchen Nähe zu uns Menschen, dass wir durch unsere Spiegelneuronen befeuert, also in einer gewissen Nachahmungsenergie, das ähnlich tun wollen. Und viele Leute sagen ja, mit meinem Hund wie ich selber auch spontaner, wie ich selber auch lebendiger, drücke ich auch ein bisschen mehr von dem aus, wie ich mich gerade fühle.
Herr Höffel, wir haben jetzt schon einiges über den Hund gehört. Der Hund, der wird auch in der Therapie eingesetzt. Welche Rolle kommt dem Tier denn dabei zu? Ist es eine Rolle, die er bekommt oder hat er die vielleicht sogar schon von Haus aus?
Eine sehr gute Frage. Natürlich gebe ich ihm auch die Rolle, weil wir auch in einem professionellen Setting sind und uns natürlich zu Recht gründlich überlegen, wozu das Spiel. Ja, nur, dass er jetzt bei mir dabei ist, weil er vielleicht sonst keine Aufsicht hätte, ist nicht das Ziel der Übung, sondern er hat natürlich eine Rolle. Und das wiederum hängt eben von den verschiedenen Begabungen ab. Also mein Hund oder unser Hund, ein ausgebildeter Therapiehund, ist halt einfach befähigt worden, dass er Annäherungsimpulse, die reguläre Hunde haben, ein bisschen zurückhält, sodass sich die Menschen, die ja jetzt zunächst nicht unmittelbar auf einen Hund in einer Therapiesituation vorbereitet sind, nicht irgendwie überfällt oder so, ja. Also er ist da sehr, sehr zurückhaltend, wird auch angeleint und nach der Erlaubnis des Klienten kommt er jetzt zum Einsatz. Und was ist jetzt da sein Einsatz? Also ich bin ja von Haus aus auch in der Paarpsychologie, in der Paartherapie zu Hause und habe früh strittige Paare oft gehabt. Und ein Wesensmerkmal von Hunden ist, wenn sie den Stress im Rudel oder eben auch in der bei ihnen beheimateten Familie spüren, zu beschwichtigen beginnen. Ja, sie versuchen, irgendwie dazwischen zu gehen und einen Frieden herbeizurufen. Und bei strittigen Paaren steht dann unser Hund, der Lucky heißt er, auf, gell, und wenn er die Erlaubnis kriegt, setzt er sich dann vor das Paar, legt manchmal beruhigend seinen Kopf auf ein Knie und ja, schon entspannt sich die Situation ein bisschen. Also beruhigend geht er dazwischen, beschwichtigt, das ist ein Aspekt. Es gibt aber noch mehr Aspekte.
Und was wäre denn ein weiterer Aspekt?
Ein Aspekt ist zum Beispiel sein Fell. Ja. Also dieses Fell ist weich, dieses Fell ist natürlich auch gut gepflegt, können Sie sich vorstellen, wenn man da mitnimmt in die Therapiesitzung. Und das macht einfach bei Menschen, nehmen wir mal an, trauernden Personen, ne, einfach unmittelbar und urtümlich ein sicheres, angenehmes Gefühl, wenn man über einen sehr warmen Körper, Hunde haben eine etwas erhöhtere Körpertemperatur als wir Menschen, auf ein glattes, weiches Fell langt und sich da ein bisschen vergraben kann drin. Und so sein Bedürfnis ja, nach Berührung, nach Zärtlichkeit auch ein bisschen abfließen lassen kann. Also da kriegen einfach Menschen innerseelisch Gefühle wie, ich bin nicht allein, es ist angenehm, ich bin beruhigt und entspannt. Letztlich ist die ganze Therapiehundebewegung aus dieser Erfahrung entstanden. Man hat die Hunde primär in der Schule eingesetzt und da haben wir hervorragende Studienergebnisse, dass allein die Anwesenheit, die sichtbare Anwesenheit eines Hundes, die Konzentrationsfähigkeit von Kindern deutlich und messbar stärkt. Warum? Weil er eben durch sein Signal Konzentration und Ruhe ausstrahlt. Und das wirkt sich offenkundig so auf die Kinder aus, dass deren Aufmerksamkeit steigt und damit auch die schulischen Leistungen verbessert sind.
Apropos Schule, das Thema Hund in der Schule bekommt ja auch immer mehr Aufmerksamkeit. Wäre das überhaupt ein Ansatz, dass man hier in eine andere Richtung gehen oder denken müsste für den Schulalltag vielleicht?
Auch das kann sein. Also natürlich sind die Haupteffekte eher die der Beruhigung. Ja, weil der Hund, dem ist es langweilig in der Schulstunde, der schläft da vorne. Und aus der sichtbaren Wahrnehmung beginnt der Schüler ja, möglicherweise auch sich ein bisschen zu entspannen. Ne? Es gibt aber noch mehr Aspekte, denn der Hund schläft nicht nur immer, sondern er ist manchmal aus Nachbewegung, er streckt sich und streckt sich. Ne? Und die klugen Lehrkräfte nehmen die Gelegenheit dann auf, ne, und sagen, jetzt machen wir so wie der Hund und recken uns und strecken uns oder bewegen uns ein kleines bisschen, ne, und sorgen sozusagen in unserem Kopf-Menschen-Dasein wieder etwas mehr für unseren Körper, für unsere Spannkraft oder für andere Bedürfnisse, die wir haben.
Gehen wir wieder weg von der Schule hin zum Alltag. Auch in der Hundebeziehung, da geht man durch wirklich tiefe Krisen. Deshalb sind Hundeschulen ja nach wie vor sehr, sehr gefragt zum Glück. Sind Hunde denn im Alltag auch Beziehungscoaches?
Durchaus. Schauen Sie, Sie sagen es gerade, man geht durch tiefe Krisen. Wenn der Hund jetzt sozusagen mir nicht folgt, erlebe ich mich als Hundeführerin zum Beispiel, die offenkundig schwach ist. Die Kontrolle über ihren Hund verloren hat, die irgendwie versagt. Ja. Und das noch dazu in der Öffentlichkeit. Wie sehr lieben wir das? Gell? Also müssen wir zunächst einmal mit dem umgehen. Und dann wissen Sie ja auch als Hundebesitzerin, wie sich dann die Hundefreunde entweder gegeneinander abgrenzen oder miteinander verständigen. Auf jeden Fall müssen Sie lernen, mit dem unmittelbaren Dasein, so wie sich der Hund jetzt im Augenblick exprimiert, so wie er sich gerade fühlt und handeln muss, zurechtzukommen. Ja, also ich bin sozusagen mit so einem Hund an der Seite nicht immer der sicher kontrollierte Mensch, sondern bin eingeladen, auch regelmäßig unkontrollierte oder wenig gut kontrollierbare Situationen zu meistern. Und da kann ich entweder in der Selbsterfahrung viel lernen, wie ich da selber gestrickt bin. Es gibt zum Beispiel Menschen, die den Hund dann also vielleicht mit 50 Zentimeter Distanz engstens an der Leine führen. Oder die Laissez-faire-Typen, die auch keine Langleine mehr benutzen, sondern ihn einfach rennen lassen und sagen, die werden sich schon irgendwie arrangieren. Ja, wie auch immer kann man dann für sich feststellen, so gehe ich sozusagen mit dem sozial Unerwünschten um. Ja, oder, und das ist natürlich noch viel schlimmer, ich kriege auch die Reaktionen der anderen ab. Ja, also ich selber bin auch schon ein paar Mal geschimpft worden, dass ich den Hund in an der Leine habe und habe dann schon auch für mich gelernt, möglichst früh auf die Signale zu achten, wenn ein Mensch Ängste hat vor dem Hund oder auch früh zu rufen und zu fragen und ich nehme ihn an die Leine, obwohl er natürlich auch ohne Leine als gut erzogener Hund weitgehend gut mit mir geht.
Die Beziehung zwischen Mensch und Hund, das ist unser Thema, über das wir uns heute unterhalten. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass unser Umgang mit dem Hund, unser Verhalten dem Hund gegenüber, auch etwas über unsere Beziehungsfähigkeit aussagt. Was kann man denn da rauslesen?
Ja, so ist es. Und vor allem darauf, wie der betreffende Mensch mit der Lebendigkeit umgeht. Es gibt Menschen, die einfach viel Angst vor dem Lebendigen haben. Gell? Und die sind dann schon sehr, sehr zwanghaft kontrolliert. Gell? So vielleicht auch wie mit ihren Kindern. Ja? Und es gibt umgekehrt Menschen, die die Lebendigkeit dadurch beantworten, indem sie überhaupt keine Antwort geben. Also indem sie es einfach laufen lassen. Ja? Die sicher gebundenen Menschen, so ist meine Theorie zumindest, gehen halt mit dem Hund und natürlich auch der öffentlichen Situation so um, dass sie den anderen Menschen mit einbeziehen. Also dass sie zum Beispiel auch mit dem Hund reden, da, vor den anderen Menschen, die da auch im Wald vielleicht oder im Park spazieren gehen. Also dass der andere merkt, obla, der Hundehalter ist mit dem in Beziehung. Ja. Und das ist ein wichtiger Hinweis, den ich nicht müde werde zu geben, machen wir es doch so, wie wir es mit Kindern auch machen würden. Wir versuchen, das Verhalten des Hundes zu lesen, immer besser zu verstehen, um dann nicht durch rigide oder laissez-faire Verhaltensweisen zu antworten, sondern sicher zu antworten. Und dazu muss man seinen Hund natürlich schon kennen. Ja? Und deswegen macht man am Anfang mit Welpen oder heranwachsenden Pubertieren so manche schlimme Erfahrungen. Ja? Aber das machen wir ja mit Kindern auch.
Mit einem Hund kann man auch das Thema Grenzen sehr gut erfahren. Die Hunde zeigen einem auf, wann Grenzen wirklich nötig sind.
Da haben Sie recht. Und zwar rede ich da von zweierlei Arten von Grenzen. Vielleicht die erste. Sie wissen ja, Hunde sind Rudeltiere. Und ein Hunderudel oder auch ein Wolfsrudel zeichnet sich durch eine ganz klare Hierarchie ab. Wir in unserer demokratischen Kultur sind ja nicht unbedingt Freunde der preußischen Hierarchie oder irgendwie so ja, einer Ober- und Unterordnung. Aber in Wirklichkeit leiden wir oft auch sehr, weil wir den Grenzen in unseren Familienrudeln fast zu wenig Chancen geben. Es ist einfach okay, wenn die Familienmama oder ein Papa mit Klarheit vorgibt, was hier gilt und nicht gilt. Natürlich muss es sozialverträglich aushandeln mit der Zeit, wenn das Kind zum Beispiel auch dazu fähig ist, so wie man das heute auch mit einem Hund lernen kann. Und jetzt kommen wir noch einmal zu der zweiten Dimension dieses Grenzenlernens. Ich beobachte, dass sich Menschen manchmal mit dem Tier sozusagen in der Einübung der sozialen Kompetenz leichter tun. Ja, sie trauen sich halt einen Hund auch manchmal, seien Sie mal nicht böse, anzuschreien. Das ist kein gutes Erziehungsmodell natürlich, aber was steckt hinter dem Anschreien? Es steckt einfach der unbedingte Wille, ich möchte jetzt respektiert werden. Ja. Und das zu lernen, ist auch für Eltern, die in einem sehr liberalen Kulturkreis aufwachsen, auch wichtig, dass man sich einfach klar und deutlich ausdrückt und seinen Willen oder seine Regeln, die man hat, miteinander verteidigt und auf diese Weise Grenzen zieht. Und auch einmal dann, wenn es nötig sein soll, auf Distanz geht. Ja, auch das spüren Hunde sehr genau und können übrigens fast auch ein bisschen beleidigt reagieren, wenn man einmal sagt, nee, jetzt nicht.
Klare Grenzen, die muss man lernen. Das ist für Hund und Mensch unausweichlich.
Wie selbstverständlich ist es, dass wir dem Hund eine Leine anlegen? Ja, da könnte man auch als aufgeklärt liberaler Mensch sagen, um Gottes Willen, also jetzt wird bei der Tierschutzbewegung bei mir auch anklopfen und sagen, du quälst deinen Hund, weil du ihm eine Leine anlegst. Nee, er hat jetzt für diesen Ausgang zum Beispiel in der Stadt die Leine, weil ich da ein Stück weit seiner spontanen Lebendigkeit regulieren möchte. Ja. Und so darf ich auch quasi eine soziale Leine anlegen, jetzt bitte nicht im unmittelbaren Sinn, sondern im Sinne auch von guten Abmachungen und Regeln und Grenzen in einer Schulklasse oder in einer Familie oder wie auch immer.
Sie haben schon so viel von Hunden gelernt, Herr Höfel. Muss man für so einen Erfahrungsschatz schon immer mit Hunden gelebt haben? Haben Sie das?
Nein, leider in unserer Familie gab es nur Katzen, aber wir sind die Nachbarn. Ich bin als Nachbarskind eines Tierarztes aufgewachsen und habe immer einen Leihhund gehabt. Und ich darf ganz offen gestehen, gerade so in Zeiten der Pubertät oder so, ja, wo ich auch manchmal unglücklich war oder einsam oder so, da habe ich einfach immer wieder den Hund an der Seite gehabt und ja, habe da so meinen Weltschmerz gepflegt und der Hund war da und gut war's.
Herr Höfel, wie hat denn Ihr erster Hund Ihr Leben verändert? Was hat sich da getan?
Da muss ich tatsächlich ein bisschen innehalten. Ich glaube, das erste Hauptgefühl war das Dasein. Ich habe gespürt, gerade weil ja, wir dem Hund einen Platz halt auch in unserer Wohnung, in unserem Haus gegeben haben. Da ist jemand noch zusätzlich da. Ja, der natürlich auch gut aufpasst, wenn sich da jemand nähert oder solche Geschichten. Aber auch, den man in der Nacht manchmal trapsen hört. Also irgendwo so ein Gefühl, es ist eine Art von Leben jetzt in meinem Leben, in unserem Haus, das sich anders anfühlt. Das ist nicht sozusagen menschlich, das sich ständig kommentiert, hallo, ich bin jetzt die Ehefrau, ich bin jetzt wieder da oder so, sondern der ist jetzt einfach so, wie er ist. Ja? Und dadurch entsteht so ein Gefühl der Anwesenheit, der Gegenwärtigkeit, das mich tief beeindruckt. Und seien Sie mal nicht böse, ich vergleiche es tatsächlich oft mit den Erfahrungen auch in der Meditation, wo ich manchmal spüre, dass es auch so eine Art stille, kaum spürbare Anwesenheit gibt. Mhm. Und also mit diesem Begleiterhund hat sich das sozusagen als erstes, glaube ich, schon in mein Leben eingespielt. Ja, natürlich kommt dann die Verantwortung dazu, meine Güte. Ich habe dann nochmal ein Foto gemacht, all der Gegenstände, die wir uns dann angeschafft haben, weil wir gemeint haben, ein Hund muss empfangen werden wie ein Baby. Gell? Und vieles von dem haben wir dann auch gar nicht mehr gebraucht. Gell? Ja, aber mei.
Ja, so kann das sein. Eine Mensch-Hund-Beziehung gibt es ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Hildegard von Bingen soll gesagt haben, gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund.
Dem kann ich ganz, ganz viel abgewinnen. Gell? Und wenn man ein bisschen die Hildegard von Bingen kennt, die sich ja intensiv mit den Naturkräften, den Heilkräften der Natur beschäftigt hat, dann hat die jetzt nicht nur sozusagen ein bisschen auf die psychologischen Aspekte abgehoben, sondern schon auch darauf, dass sagen wir mal, im Hund halt noch eine Urverbundenheit des Menschen mit seiner eigenen Natur gegeben ist, die uns einladen kann, immer wieder ganz tief auf das zu schauen, was uns von unten her, quasi von der Natur her, als Intuition gegeben ist, um daraus die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht nur aus den komplizierten Überlegungen unseres rationalen Gehirns. Ja, also wie wird eine Seele gesund? Eine Seele kann nicht nur analytisch betrachtet werden, sondern die muss gespürt werden, die muss intuitiv erfasst werden. Das ist in jeder Psychotherapie so. Wenn Sie heute in der Wirkungsforschung nachlesen, was eine gute Psychotherapie ausmacht, dann ist es die Beziehung. Der Therapeut kann wissen, was er will. Wenn die Beziehung nicht zu 30-40% des ganzen Geschehens im Spiel ist, wird da nicht viel passieren. Ja. Also die innere Beziehung des Menschen zu seiner Seele, zu seinem ganzheitlichen Erleben, lernt, so deute ich die Hildegard von Bingen, der Mensch eben auch über den Hund. Ja, weil der Hund ein unmittelbares Wesen ist, das aber trotzdem schon so vermenschlicht ist, in Anführung, oder so nah an der menschlichen Kultur, dass man halt über das Betrachten und mit ihm sein einfach wirklich was lernen kann.
Auch die Forschung beschäftigt sich ja mit dem Hund und was er für Auswirkungen auf den Menschen hat. Kann der Hund vielleicht helfen, im Leben resilienter zu sein oder zu werden?
Wenn man Resilienz definiert als die Fähigkeit, in schwer krisenhaften Situationen Lösungen zu finden, um wieder aufzustehen, um wieder zurückzuspringen, so was das wörtlich übersetzt in den gesunden Zustand. Und wenn ich sehe, wie ein Hund, wenn er zum Beispiel an ein versperrtes Futter muss, nach Lösungen sucht, oder wenn er, ja, dann merke ich halt, die Fähigkeit, hier zum Beispiel nicht aufzugeben, ist beim Hund gigantisch. Ja. Ich merke aber auch umgekehrt, wenn ein Hund irgendwie ein bisschen krank ist oder so, wie klar und eindeutig sich der zurückzieht, gell, um ja, seinem Körper quasi die Chance zu geben, sich wieder zu fangen. Gell. Oder wenn ich sehe, wie genau Hunde erspüren, ob sie in einer Situation erfolgreich sein können, Futter bekommen zum Beispiel, oder nicht, da merke ich schon, ah, wow, können die gut mit Frustrationen umgehen. Verstehen Sie? Also, und all diese Dinge, ja, bei sich sein, frustrationstolerant sein, Widrigkeiten aushalten und dabei gute Lösungen suchen. Dadurch genau ist Resilienz definiert.
Vom Leben mit Hund kann man viel profitieren, wenn man sich aufeinander einlässt, also wirklich aufeinander einlässt. Und als Hundebesitzer muss man die Wissenschaft ja nicht zwingend verstehen. Man lebt ja die Beziehung zum Hund einfach.
Aber es ist schon interessant, wenn man ein bisschen in die Forschung hereinschaut, was man alles erforschen kann. Es gibt da gegenwärtig eine, sagen wir mal, in der Ethik hart diskutierte Frage, ob wir nicht in wenig hundert Jahren, wenn wir auf diese Kultur, die wir da jetzt leben, zurückschauen, vor allem im Hinblick auf das Tierwohl, nicht ganz tiefe Schuld empfinden müssen. Ja, weil wir einfach noch nicht merken, obwohl man es doch spürt, was diese Tiere nicht nur an Gefühlen haben, sondern auch an Intelligenz. Also da braucht man gerade ein bisschen hinschauen. Bei einem Hund sieht man das. Das ist also keinesfalls nur dieses ja, kalte Ding an sich, wie René Descartes das zum Beispiel formuliert hat, die Natur, das ist die Res Extensa, also die ausgedehnten Dinge, und wir Menschen sind sozusagen die Subjekte, die Vernunftbegabten. Nee. Also ein Tier hat so viel Empathiefähigkeit, also gerade ein Hund ja, kommt, wenn es jemandem schlecht geht im Familiensystem, ja, und ist sozial intelligent und ist resilient und so weiter. Also da sollte man wirklich, ohne dass wir es jetzt menschlich überhöhen, doch höher vom Tier denken, als wir es gegenwärtig tun.
Das war ein schönes Schlusswort. Höher vom Tier denken, als wir es bisher vielleicht getan haben. Monika Ziering im Gespräch mit Helmut Höfel. Er war langjähriger Leiter der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Bistum Passau. Heute war er als Hundebesitzer unser Gast und hat uns aus privater und wissenschaftlicher Sicht gesagt, was wir Menschen vom Zusammenleben mit einem Hund so alles lernen können. Sehr, sehr viel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Servus und bis zum nächsten Mal. Ihnen alles Gute.